Live after Lehramt.
Jede Person hat ja irgendwie eine Vorstellung von einem gelingenden Leben, traut sich aber gar nicht, die als Maßstab anzulegen an seine Berufsrealität. Das müssen wir uns aber trauen. Woher sollen wir dann denn einen Kompass haben für deinen nächsten Beruf? Es muss also ein Bewusstsein dafür da sein, wie will ich überhaupt mein Leben führen? Denn wenn du immer nach der einen Berufsalternative suchst, dann machst du dich unfrei. Das Ziel ist es aber, dich resilient zu machen, umzuschwenken auf deinem Spielfeld.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, in der heutigen Podcast-Folge beantworte ich wieder einige Fragen von Hörerinnen und Hörern, die uns diese zugesandt haben. Dieses Frageformat haben wir jetzt seit einiger Zeit eingeführt und das wird super von euch angenommen. Ich danke an alle Personen, die uns bereits Fragen gemailt haben. Hier nochmal der Aufruf, du kannst uns deine Frage mailen an podcast@isabelprobst.de und mit etwas Glück nehme ich diese Frage auf in eine zukünftige Q&A-Special-Podcast-Folge. Q&A steht für Question and Answer und dann werde ich dich hier kompakt beantworten. Wenn du nicht so lange warten möchtest, deine Frage an mich und mein Team loszuwerden, dann habe ich jetzt ein ganz wichtiges Save the Date für dich. Am kommenden Samstag nämlich schon, am 21.03.2026, gibt es ein Live-Webinar von mir und einem Teammitglied von mir, dem Murphy. Und in diesem Webinar kannst du Fragen an mich stellen. Das bedeutet, es gibt keine Input-Agenda von mir bei diesem Webinar, sondern es geht explizit darum, euren Fragen eine Plattform zu geben, sodass ihr die niedrigschwellig an mich loswerden könnt. Dieses Webinar ist kostenfrei. Es wird am Samstagabend, 21.03. stattfinden und du solltest dich unbedingt zeitnah, wenn nicht sogar heute, dafür eintragen, denn die Plätze sind limitiert. Bei kostenfreien Sachen sind die Plätze natürlich auch immer sehr, sehr schnell weg. Und wenn du diese Folge hörst, dann kannst du in die Shownotes klicken, in deinem Podcast-Player, wirst da den Link finden, um dich direkt einzutragen. Dann wird deine E-Mail-Adresse abgefragt und du bekommst von uns eine Bestätigungs-Mail. Da musst du dann nochmal auf einen Bestätigungs-Link klicken und erhältst dann den Zugangslink zu diesem Meeting, damit du am Samstagabend dabei sein kannst. Du wirst dann nicht sichtbar sein, also keine Sorge, dass irgendwo du jetzt mit einem Bild auftauchst in dieser Webinar-Funktion. Da wird für dich einfach die Ansicht von mir freigegeben sein, von mir und meinem Mitarbeiter Murphy. Und dann kannst du in den Chat Fragen schreiben. Natürlich können wir nicht jede einzelne Frage beantworten, dann säßen wir wahrscheinlich da mehrere Tage. Aber es gibt natürlich Best-of-Fragen, die werden gerne gestellt, die sind relevant für viele Leute. Und diese Fragen wird mein Mitarbeiter Murphy rausfiltern aus dem Chat und dann wirst du da sofort auch eine Antwort drauf erhalten. Die zweite Möglichkeit ist es natürlich, wenn du etwas geduldiger bist, deine Frage an podcast@isabelprobst.de zu mailen. Und auch dann werde ich aber natürlich eine Auswahl treffen an Fragen, die für viele Leute relevant sind und hochspezifische Fragen zu bestimmten Beihilfekonstellationen und Bundeslandwechseln. Ja, da wirst du wahrscheinlich dich an andere Beratungsinstitutionen wenden müssen oder wenn es eher coaching-orientierte Herausforderungen sind, dann wäre wahrscheinlich dann eher ein Coaching mit uns, mit meinem Team und mir für dich relevant. Heute gehe ich jetzt aber direkt in die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer und ich starte mit einer Frage von Hannah, die sich auf eine vorausgehende Q&A-Session bezieht, auf die Folge 181 und die war tituliert mit als chronisch kranke Lehrkraft aussteigen. Und dazu hatte Hannah noch eine weitere Nachfrage. Was bedeutet denn eine chronische Erkrankung oder Erfahrungen mit längerer Dienstunfähigkeit für meine Chance Chancen, einen Job außerhalb der Schule zu finden. Hanna, ich weiß natürlich nicht genau, worüber wir sprechen, über welche Art von chronischer Erkrankung. Das kann ja gehen von einer Schilddrüsenerkrankung über Morbus Crohn, über Erkrankungen des Skelettapparats. Es kann ja alles Mögliche sein und dementsprechend, müsste man da wirklich individueller drauf schauen? Und was bedeuten Erfahrungen mit langer Dienstunfähigkeit für die Chance, einen Job außerhalb von Schule zu finden? Auch da kommt es ja sehr darauf an, wonach diese Person sucht. Und auch noch andere Dinge wie Lebensalter. Und ja, was ist denn diese chronische Erkrankung, über die wir da sprechen? Und inwieweit schränkt die dich vielleicht in deiner Arbeitskraft ein, ne? Oder inwieweit diktiert diese chronische Erkrankung auch bestimmte Bedingungen, zu denen du einen Job annehmen möchtest? Vielleicht müsste das für dich ein Remote-Job sein oder ein Job, wo du 2 Tage die Woche arbeitest und das halbtags, ne? Und da muss man natürlich gucken, welche Branchen und welche Rollen erlauben eine solche Zugeschnittenheit auf deine Bedürfnisse mit dieser chronischen Erkrankung und welche Branchen und Arbeitgeber bringen vielleicht ein Arbeitsethos mit oder eine Erwartung, die du gar nicht erfüllen möchtest. Es ist ja nicht wegzudiskutieren. Es gibt Branchen und Arbeitgeber, die sind enorm leistungsbezogen und da herrscht ein Anspruch an ja, Work-Life-Balance zugunsten der Firma natürlich. Also mehr Arbeit, Fernreisen, alles Mögliche. Und die Frage ist, siehst du dich da überhaupt? Möchtest du zu einem solchen Arbeitgeber oder möchtest du zu einem Arbeitgeber mit einem bestimmten Wertekanon, von dem zu erwarten ist, dass er eher eine große Mitarbeiterorientierung hat und von dem vielleicht zu erwarten ist, dass er weniger Vorbehalte gegenüber Personen hat, die dienstunfähig sind. Denn das ist ja auch noch eine Folgefrage. Befindest du dich aktuell in einer Dienstunfähigkeit und im Grunde dann in einer Frühpensionierung aus Gründen der Dienstunfähigkeit und du möchtest diesen Job zusätzlich? Oder geht es um eine Rückkehr in den Lehrberuf, die du nicht willst? Du möchtest kündigen und nicht in eine Frühpensionierung geraten und das vielleicht nach einer 2-jährigen Phase der Dienstunfähigkeit und suchst jetzt einen Anschlussjob. Der Unterschied wäre zum Beispiel, dass du in der einen Konstellation, also du machst das als Frühpensionärin, deinen Status dem Arbeitgeber ja zwangsläufig offenlegen müsstest, denn der Arbeitgeber führt dann ja bestimmte Sozialversicherungsbeiträge für dich nicht ab, weil du ja beihilfefähig bist. In der anderen Konstellation, du beendest eine lange Dienstunfähigkeit, bevor du in die Frühpensionierung geschickt wirst oder so und bist dann im Grunde eine Person auf dem Arbeitsmarkt wie jede andere, die bitte in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis eingestellt werden möchte, dann wird das ja gar nicht transparent, dass du eine vorausgehende Erkrankungsphase hattest und du müsstest das auch nicht offenlegen aus arbeitsrechtlichen Gründen, die dich potenziell diskriminieren. Ja, das ist eben auch noch eine Frage, ne? Also geht es um Offenlegung dieser Krankheit oder chronischen Erkrankungen und der darin bedingten oder darauf folgenden Dienstunfähigkeit oder geht es nicht um Offenlegung? Und dementsprechend kann ich das gar nicht so pauschal beantworten, liebe Hanna. Ich gehe davon aus, es geht wahrscheinlich eher um eine Situation, wo jemand dienstunfähig und früh pensioniert ist und sich dazu einen Nebenjob sucht, der vielleicht 8 Stunden die Woche beträgt. Und dieser Job müsste ja einer sein, der den Gründen der Versetzung in den Ruhestand nicht entgegenspricht, denn der Dienstherr muss das ja nach wie vor bewilligen, dass du diese Nebentätigkeit machst. Wenn das jetzt eine wäre, die auch ein sehr stressiger Job ist oder die lehrender Natur ist, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass ein Dienstherr das bewilligt, denn dann könntest du ja gleich auch als Lehrkraft wieder dienstfähig zurückkehren. Ne? Müsste ja dann schon etwas anderes sein mit einem niedrigeren Anspruchsprofil. Und da weise ich nochmal hin auf die Podcast-Folge Downshifting als Lehrkraft, denn es geht häufig um Berufe, wo man ja einfach das Gas ein bisschen zurückfährt, wo man einen Gang zurückschaltet. Das könnten Berufe im Einzelhandel sein, das könnten Berufe auch im Bereich Soziales sein, die aber nicht eben so hoch konfliktbeladene Kontaktberufe sind. Das könnten Berufe mit assistierender Natur sein, also eine Office-Kraft, eine Assistenzkraft. Oft bekommt man das auch über sein Netzwerk, so assistierende Tätigkeiten, sporadische Tätigkeiten im Bereich Kultur. Also so etwas ist natürlich leichter zu bekommen als eine anspruchsvollere Verantwortungsträgertätigkeit, wo man dann ja auch gegenüber einem neuen Arbeitgeber argumentieren müsste, warum man diese neue Rolle zuverlässig ausführen kann, obwohl man eigentlich im frühpensionierten Status ist. Also es kommt sehr darauf an, geht es um eine Offenlegung oder geht es um keine Offenlegung dieser Erkrankungsphase und der zugrunde liegenden chronischen Erkrankung. Und daran orientiert sich ja auch ganz stark, welche Art von Rolle, Branche und Arbeitgeber du dir überhaupt vorstellen kannst. Deine Anschlussfrage war, muss ich mit einer chronischen Erkrankung bzw. Vorgeschichte sorgfältiger prüfen, ob ich mir eine Kündigung leisten kann? Da würde ich sagen, ja, selbstverständlich. Da ich nicht weiß, um welche chronische Erkrankung es bei dir geht, kann ich nicht urteilen, inwiefern deine Leistungsfähigkeit davon eingeschränkt ist und inwiefern ein Job sehr spezifischen Bedürfnissen für dich entsprechen muss und wie eigentlich die Jobausschreibungssituation für solche Rollen ist. Ne? Im Zweifelsfall suchst du die Stecknadel im Heuhaufen. Und da muss man einfach eine Risikoevaluation machen. Es geht ja häufig eben nicht nur um die chronische Erkrankung allein, sondern auch um das Lebensalter, um die familiäre Situation, um die formale Vorbildung, um die Berufserfahrung, die schon gemacht wurde und die Rolle, in der du dich da siehst. Und wenn das eine starke Häufung von Risikofaktoren mit sich bringt und gleichzeitig eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit und eine hohe Anpassungsbedürftigkeit der Rolle an spezifische krankheitsbedingte Faktoren, dann würde ich das sehr, sehr sorgfältig prüfen, ob eine Kündigung überhaupt das Thema ist. Und Spoiler, wir haben viele Kundinnen und Kunden, die in diesem Status Dienstunfähigkeit und Frühpensionierung sind und die vielleicht erstmal in so einer Übersprungsreaktion sich gerne ganz vom Dienstherrn trennen würden durch eine Kündigung, wo wir erst einmal doch diese Kundinnen und Kunden dazu anhalten, ihre Situation eingehender zu prüfen und nicht vielleicht doch nach Möglichkeiten zu suchen, diesen Frühpensionierungsstatus eher aufrechtzuerhalten und dann eben in Richtung Nebentätigkeit zu gucken. Es ist eben nicht in jeder Situation das Richtige und das Passende zu kündigen. Für manche Personen katapultiert sie das in massive Existenzängste und massive Existenzprobleme. Und da wäre es ethisch nicht haltbar, wenn wir zur Kündigung raten. Das ist schlichtweg so. Von daher, ja, da braucht es eine intensive Einzelfallbeleuchtung. Ich gehe zur nächsten Frage und die wurde von Kerstin an mich gerichtet zum Thema alternative Verwendung als Lehrkraft. Welche alternative Verwendung gibt es für eine Lehrkraft im System und wie kommt man daran? Zum Beispiel Abordnung an die Uni. Und da muss ich sagen, Kerstin, ich weiß nicht, ob du da nicht Begrifflichkeiten verwechselst. Wenn du sagst alternative Verwendung, dann sind das ja die Tätigkeiten, die manche Bundesländer einem anbieten, um Dienstunfähigkeit und Frühpensionierung abzuwenden. Das heißt, da gab es schon einen Amtsarzttermin, da wurde die Dienstfähigkeit schon beurteilt und ein Amtsarzt oder eine Amtsärztin hat festgestellt, es liegt eine Dienstfähigkeit zwar noch vor, aber nicht für den Schuldienst. Das heißt, diese Person ist noch arbeitsfähig, aber nicht für den Schuldienst. Und dann kann man sich in manchen Bundesländern für Programme bewerben, die die alternative Verwendung überprüfen. Eigentlich wäre der Dienstherr in der Pflicht, einem da was Gleichwertiges anzubieten. Nur diese Stellen, die sind natürlich extrem rar, denn die müssen in der Regel auf der gleichen Besoldungsstufe liegen. Die meisten Lehrkräfte sind A12er, A13er, A14er und diese Positionen in anderen Behörden im öffentlichen Dienst, das heißt schlichtweg eine Führungskraftstelle. Dann überleg dir mal, du bist Lehrkraft und jetzt muss dir was anderes angeboten werden. Auf A14 bist du jetzt plötzlich Abteilungsleiterin im Finanzamt? Dazu mangelt es doch an Kenntnissen, ne? Das heißt, diese alternative Verwendung, die scheitert oft daran, dass diese Stellen gar nicht vorhanden sind. Und es gibt Statistiken darüber, wie vielen Personen, ja, in einem Jahr, die so drohen, dienstunfähig zu werden, wie vielen Personen tatsächlich erfolgreich eine alternative Verwendung angeboten wird. Und das sind unter 2%. Das ist eine schockierend geringe Zahl. Also in NRW gibt es da zum Beispiel das Programm Vorfahrt für Weiterbeschäftigung. Ja, das ist schön, dass es das gibt, aber wenn man realistisch drauf guckt, wie viele Personen tatsächlich erfolgreich weiterbeschäftigt werden, dann sind das doch verschwindend geringe Anteile. Ich weiß, dass das Land Baden-Württemberg und das Land Hamburg das deutlich ambitionierter betreiben und dass da die Quote meiner Vermutung nach auch deutlich höher liegt. Das sind diese Positionen der Alternativen. Verwendung zur Abwendung einer gänzlichen Dienstunfähigkeit. Jetzt schreibst du, Kerstin, von Abordnung an die Uni. Und das sind keine alternativen Verwendungsstellen. Das sind Abordnungen, über die wir da sprechen. Abordnungsstellen, die werden ja häufig ausgeschrieben, zum Beispiel zentral. In NRW gibt es dafür die Plattform Stella und in anderen Bundesländern wird das über sogenannte Amtsblättchen kundgetan. Die werden zentral dann von der, ja, vom Kultusministerium oder von eben der Dienstbehörde, dem Dienstherren publiziert und da steht dann drin, ja, Stelle im kommunalen Integrationszentrum oder Bildungsgangleitung Volkshochschule oder sowas, ne? Und dann kann man sich abordnen lassen für maximal 5 bis 6 Jahre und dann endet diese Abordnung und es geht wieder zurück in den ganz normalen Schuldienst. Diese Abordnungen sind dann also immer temporärer Natur und nicht endgültiger Natur. Das ist ja häufig der Wunsch, dass man endgültig woanders hinkommt und raus aus der Schule und einer lehrenden Tätigkeit. Das gibt es ganz, 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 ganz selten. Gibt es, aber ist super intransparent. Ich kenne das an der Uni, dass manche temporären Abordnungen dann auch münden in einen kompletten Laufbahnwechsel an die Uni. Aber wie gesagt, das ist absolut nicht die Regel. Es gibt auch Teilabordnungen an die Uni. Das hat man ja manchmal im Kollegium, dass jemand dann in der Lehrkräfteausbildung ist mit irgendeiner Didaktikstelle an der Uni, mit einer halben Stelle zum Beispiel, mit einem kleinen Lehrauftrag. Ja, und das ist aber keine alternative Verwendung. Was sind denn diese alternativen Verwendungsstellen zur Abwendung einer Dienstunfähigkeit? Das sind häufig Tätigkeiten hinter den Kulissen, die eher sachbearbeitender Natur sind. So ist es mein Eindruck, ja. Denn das muss ja ein Anforderungsprofil sein, das für eine Person, die eben nicht mehr vollumfänglich dienstfähig ist, auch leistbar ist. Ich kenne das aus Niedersachsen, dass Personen da zum Beispiel in Behörden arbeiten, die sich mit betrieblichem Eingliederungsmanagement befassen, also in der Verwaltung von dienstunfähigen Lehrkräften im BEM. Also da sitzt dann jemand in irgendeiner Behörde, Schulamt oder ich weiß nicht, wie sich diese spezifischen Dienststellen nennen. Und man ist dann damit befasst, die Vorgänge von Dienstunfähigkeiten anderer Lehrkräfte zu verwalten und deren BEM-Gespräche. Sowas gibt es zum Beispiel. Es geht aber auch in ganz andere Behörden. Das sind dann meistens Dinge, die, also von meinem ganz subjektiven Eindruck, was mir so zurückgemeldet wird, die intellektuell nicht besonders herausfordernder Natur sind. Ich will jetzt nicht sagen Beschäftigungstherapie-Tätigkeiten. Und gleichzeitig habe ich es damit jetzt schon gesagt. Das ist jetzt mein ganz subjektiver Eindruck. Ich weiß, da gibt es Ausnahmen. Ab und zu schreiben mir mal Personen, dass sie eine Stelle angeboten bekommen haben, auf der sie jetzt auch happy sind. Das höre ich tatsächlich eher aus dem Bundesland Baden-Württemberg. Ab und zu mal aus Hamburg. Aber aus anderen Bundesländern höre ich auch so, oh Gott, ich bin jetzt hier komplett auf dem Abstellgleis. Das ist im Grunde genauso schlimm wie Schuldienst, nur ja, halt jetzt andere Behörde, andere Tätigkeit, aber ich will hier trotzdem immer noch raus. Gut, muss man sicherlich im Einzelfall bewerten, wo es dann hingeht, welche Tätigkeiten das sind. Es darf einem auch durchaus etwas angeboten werden, das unterhalb der Besoldungsstufe liegt, die man aktuell hat und die grundsätzlich auch noch als zumutbar angesehen wird. Also es kann auch sein, dass man dann eine A11 oder E11 Tätigkeit angeboten bekommt. So, von daher, das ist mir nochmal wichtig, Kerstin, da zu differenzieren. Die alternative Verwendung, das ist zur Abwendung von gänzlicher Dienstunfähigkeit, findet auch eher selten statt. Und dann gibt es die Abordnungen. Das kann sein, ja, je nach Bundesland, auch am häufigsten sicherlich an die Uni. In NRW sind es oft die kommunalen Integrationszentren oder Landesmedienanstalten. Und dann gibt es sicherlich auch noch bestimmte Forschungsinstitutionen, wo das ab und zu mal möglich ist. In Baden-Württemberg gibt es das sogenannte Lehrerprogramm. Da geht es dann eher um die Abordnung an eine Volkshochschule. Und spezifisch in Bayern gibt es das Programm Bayerische Lehrer in die Wirtschaft. Das ist aber nur ein Jahr. Da kann man in ein großes Wirtschaftsunternehmen und kommt dann zurück und trägt dieses Wissen zurück in Schule, was dann insbesondere ein Mehrwert ist für die berufliche Bildung in dieser Schule. Darum steht das zum Beispiel auch keinen Grundschullehrkräften in Bayern offen. Denn in der Grundschule kann man jetzt drüber diskutieren, inwiefern da berufliche Bildung stattfindet. Aber auf jeden Fall sind die Schülerinnen und Schüler ja noch nicht in einem Alter, wo es wirklich an Praktika geht, ne? Und an wirkliche Anschlüsse an die Schule. Dementsprechend steht das eher Lehrkräften aus der Sekundarstufe 2 offen. Das zu Kerstins Frage. Und ich gehe weiter zu einer Frage, die wurde eingereicht von El Benito. El Benito fragt, ja, wenn nicht sogar die Frage aller Fragen, nämlich, wie finde ich eine Alternative zum Lehrberuf? Ich möchte nicht etwas Falsches finden. Ja, und das ist sicherlich ein Thema, das kennen hier ganz viele Hörerinnen und Hörer, die sich schon mal mit dem Gedanken befasst haben, den Lehrberuf tatsächlich an den Nagel zu hängen. Ich möchte hier auch nochmal sagen, das ist überhaupt nicht die Antwort für jeden und jede. Aber man überlegt natürlich, was könnte denn eine andere Berufsrealität für mich sein? Und ich möchte da vielleicht auch ein bisschen die Scheuklappen wegnehmen, nicht nur von El Benito, sondern von vielen Hörerinnen und Hörern. Die Scheuklappen in der Hinsicht, dass es um einen Alternativberuf geht, der klar benennbar ist und den man jetzt eintauscht gegen seine Lehrkarriere. Danach suchen meiner Wahrnehmung nach viele, also dass sie jetzt wirklich sagen können, ach ja klar, also ich werde Bildungsreferentin bei der katholischen Kirche oder ich werde medizinisch-technische Fachangestellte oder ich werde Laborantin oder ich werde Bauzeichner oder was auch immer. Also es gibt ein ganz tiefes Bedürfnis danach, einen klaren Job benennen zu können und dann da all seine Kraft und Weiterbildungspower draufzuschicken, um dann auch so einen Job zu ergattern. Das ist aber ein Trugschluss, dass man zuerst diese Frage beantworten können muss, um dann den Beruf wechseln zu können. Es ist genau andersrum. Es geht gar nicht um diese Alternative und darum, diese Rolle benennen zu können, sondern es geht darum, ein Spielfeld abzustecken. Und dieses Spielfeld wird definiert von dem Bewusstsein über deine Kompetenzen, deine Werte, deine Lebensziele und deine Jobzufriedenheitskriterien. So nennen wir das in der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden. Und auf diesem Spielfeld ist dann vieles denkbar. Und man kann sich direkt darauf verlassen, ah okay, ich habe hier eine Blaupause, mit der kann ich abgleichen, zukünftige Rollen. Und wenn ich merke, ah, das findet hier auf meinem Spielfeld statt, die Rolle, dann kann ich die in Betracht ziehen und ich werde darauf vertrauen können, es passt zu meinen Kompetenzen, Werten, Lebenszielen und Jobzufriedenheitskriterien. Das engt die Suche also viel weniger ein. Gleichzeitig muss man lernen, mit dieser Ambivalenz umzugehen. Und das ist wahrscheinlich die größere Herausforderung in der Suche nach Alternativen. Es geht oft darum, dass man eben Ambivalenzen vermeiden möchte. Man hätte gerne diese eine klare Antwort. Ach, wüsste ich doch, dass ich Bauzeichner werde. Und dann wüsste ich ja auch genau, welche Weiterbildungen ich machen muss, um Bauzeichner zu werden. Ja, und wenn du dann aber nicht genommen wirst in diesem Job, dann war ja alles für den Eimer. Und damit wird dir komplett, deinem ganzen Prozess wird die Basis entzogen. Ja? Es geht nicht darum, den einen Beruf gegen den anderen auszutauschen, sondern es geht darum, dich resilient zu machen für Ambivalenz und eben dieses Spielfeld ganz bewusst zu definieren. Darum gehen wir mit unseren Kundinnen und Kunden die Extrameile und gehen tief in die Reflexion über Kompetenzen, übertragbare Kompetenzen, also Kompetenzen auf Metaebene, die in vielen Rollen wertvoll sind. Ein großer Kompass für Lebenszufriedenheit ist die Übereinstimmung mit Werten. Es geht also sehr, sehr intensiv auch um Werte und es geht um Lebensziele. Jede Person hat ja irgendwie eine Vorstellung von einem gelingenden Leben, traut sich aber gar nicht, die als Latte, als Maßstab anzulegen an seine Berufsrealität. Ja, das müssen wir uns aber trauen, denn wenn ein Beruf in eine vollkommen andere Richtung geht als mein grundsätzliches Lebensziel, vielleicht eine Familie mit 4 Kindern zu haben oder vielleicht digitaler Nomade zu sein, ja, woher sollen wir dann denn einen Kompass haben für deinen nächsten Beruf nach dem Lehrberuf, falls es überhaupt aus dem Lehrberuf rausgeht? Es muss also ein Bewusstsein dafür da sein, wie will ich überhaupt mein Leben führen? Das konfrontiert häufig auch mit Trauer, mit verpassten Chancen, aber eben auch mit Hoffnung und der Chance, jetzt korrigierende Entscheidungen zu machen. Und dann gibt es auch noch eben die Jobzufriedenheitskriterien, die wir mit unseren Kundinnen und Kunden ganz konkret definieren. Das ist wie so eine Rasterfahndung für deinen zukünftigen Job. Wenn du Kriterien festlegst, wie ein bestimmtes minimales Nettoeinkommen, eine bestimmte Stundenzahl pro Woche, die nicht überschritten werden darf, Kilometer Anfahrtsweg, wie viel Reisetätigkeit hast du? Oder hast du gar keine? Flexibilisierung von Arbeitsbedingungen. Wie viel Teamarbeit oder Einzelarbeit oder was auch immer für Faktoren eine Rolle spielen. Und ab wann müssen die eine Rolle spielen? Direkt ab Tag 1? Oder gibt es eine Übergangsphase, ab der du dir wünschst, dass immer mehr Kriterien erfüllt sind und so, ne? Das gibt dir ein Bewusstsein für dieses Spielfeld. Dazu kommt dann übrigens auch noch, dass wir mit unseren Kundinnen und Kunden Reflexion machen über deren Lehrergesundheitstypus, über deren Arbeitstypus. Und all das fügt sich zusammen zu einem sehr differenzierten Bewusstsein darüber, was brauche ich eigentlich für meine zukünftigen Jobentscheidungen. Und auf diesem Spielfeld darf dann Bewegung passieren, in der Gewissheit, dass berufliche Wege dann wahrscheinlich zu mehr Zufriedenheit und Lebensqualität führen, wenn sie auch diesen vordefinierten Spielregeln entsprechen. Es geht um das Bewusstsein hierüber und um die dadurch gewonnene Freiheit. Denn wenn du immer nach der einen Berufsalternative suchst, dann machst du dich unfrei, weil du keine Ambiguität, weil du keine Ambivalenz aushalten möchtest. Das Ziel ist es aber, resilient zu werden, selbst wenn diese eine Idee, die du da hast, jetzt eben so nicht wahr wird, dich resilient zu machen, umzuschwenken auf deinem Spielfeld. Und ich möchte hier noch einen Begriff einführen in Zusammenhang mit diesem Spielfeld. Das ist nämlich eigentlich das Spielfeld deiner Identität, deiner privaten und beruflichen Identität. Und diese Frage hat man sich vielleicht lange nicht mehr gestellt oder in Bezug auf Berufsidentität auch noch nie gestellt. Was ist denn eigentlich meine berufliche Identität? Und ist die im Lehrberuf eigentlich erfüllt oder hat mich meine Rolle als Lehrkraft ganz weit weggeführt von dem, was ich eigentlich für gut und richtig halte, von dem, wer ich eigentlich bin und wer ich eigentlich sein möchte? Es geht also darum, im Grunde eine Identitätskongruenz wiederherzustellen. Und das kann auch innerhalb von Schule passieren. Wenn wir also auf dieses Identitätsspielfeld schauen, dann kann es sein, dass man feststellt, ich bewege mich überhaupt nicht auf diesem Spielfeld, wenn wir über Schule und den Lehrberuf reden. Das hat mich ganz weit weggeführt von meinem Spielfeld. Es kann aber auch sein, dass es plötzlich wieder Möglichkeitsräume eröffnet, in Schule doch wieder Kongruenz zu erleben. Dadurch, dass man Bewusstsein hat über Kompetenzen, Werte, Lebensziele, Jobzufriedenheitskriterien, wird es ja viel transparenter, wo Schule einen davon weggeführt hat oder deine Interpretation der Lehrerrolle dich davon weggeführt hat. Und damit hast du wieder mehr Steuermittel innerhalb von Schule, zu schauen, was kann ich verändern, wo kann ich feinjustieren, um mich zurückzuführen zu dem, wie ich leben möchte, wie ich arbeiten möchte, zu meiner Berufs- und Privatidentität. Wie kann ich wieder zurückkommen zu einem kongruenten Erleben innerhalb meines Jobs? Vielleicht ist die Feststellung, dass das in Schule nicht stattfinden kann. Vielleicht ist aber auch die erleichternde Feststellung, das kann in Schule stattfinden. In beiden Fällen ist es wichtig, dieses Spielfeld zu definieren. Und ich werde ja nicht müde zu erwähnen, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du das, dass zum Beispiel ein berufliches Coaching gar nicht darauf ausgelegt ist, dass du grundsätzlich jetzt diesen Beruf wechseln musst, sondern es geht darum, Identitätskongruenz wiederherzustellen. Das bedeutet, die Reflexionsbasis so zu erweitern, dass man feststellen kann, was ist denn mein Weg? Vielleicht ist die Feststellung, der führt aus Schule raus. Vielleicht ist aber auch die Feststellung, Kongruenz kann auch innerhalb von Schule stattfinden. Wir arbeiten mit unseren Kundinnen und Kunden zieloffen, aber mit dem übergeordneten Ziel der Identitätskongruenz. Wenn das für dich relevant klingt, du weißt ja, in den Shownotes findest du immer den Link, um sich bei uns einzutragen für ein kostenfreies Erstgespräch und dann eben diese Schritte auch mit uns zu gehen, dein Spielfeld zu erkunden, um wieder zurückzufinden zu, wer bin ich, wer möchte ich eigentlich sein, was möchte ich leben? Und sekundär, naja, was bedeutet das denn beruflich für Entscheidungen? Und die kannst du dann in den weiteren Schritten mit uns auch umsetzen. Zum Beispiel auch in Schule Dinge anders zu tun. Dafür haben wir auch Experten und Expertinnen in unserem Team, die dich im Bereich Psychoedukation und im Bereich Resilienz stärken und begleiten, um in deiner Lehrerinnenrolle ja wieder zurückzufinden zu dir selbst. Und nun komme ich zur letzten Frage für heute und die wurde von Grit an mich geschrieben. Könntest du vielleicht mal etwas zum Thema Arbeitszeugnis als Lehrkraft sagen? Meine Schulleiterin würde mir natürlich ein Arbeitszeugnis in Schulsprech ausstellen. Deshalb möchte ich vorab schon mal Stichpunkte mit all meinen Aufgaben in Schule vorbereiten und diese bereits bewerbungs- und wirtschaftstauglich formulieren. Worauf kommt es denn in so einem Arbeitszeugnis an? Okay, also Grit ist offensichtlich kündigungsbereit und es geht ihr darum, in Bewerbungssituationen dann auch ein zielführendes Arbeitszeugnis anbringen zu können. Übrigens muss ein Arbeitszeugnis immer wohlwollend formuliert sein. Und das bedeutet, ein Arbeitgeber darf das Arbeitszeugnis nicht missbrauchen, um im Nachhinein so der Person noch so einen mitzugeben, so erzieherisch noch einen auf den Deckel zu geben.
Ja, die Frau Müller, die hat sich immer sehr geziert, die und die Aufgaben zu erledigen.
Sowas darf da nicht drinstehen. Ein Arbeitszeugnis muss wohlwollend formuliert sein, aber es gibt natürlich Abstufungen und Einschränkungen. Wir alle haben ja schon irgendwie Kenntnis darüber, es gibt so Formulierungen, die sind perfide. Die klingen zwar positiv, aber irgendwie sagen die aus, dass es gar nicht so geil war. Ne? Also zum Beispiel, hat ihre Aufgaben stets erledigt. Ja, schöner wäre, hat die ihr anvertrauten Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt und übertroffen. Ne? Hat stets erledigt, klingt ja schön. So, ne? Und das nennt sich Kassiba. Diese Chiffren, in denen in Arbeitszeugnissen gesprochen wird, das sind die Kassiba. Und da gibt es Abstufungen, zum Beispiel durch Superlative, stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. Das wäre sicherlich jetzt was sehr, sehr Gutes. Oder hat in der Regel gewissenhaft. Ja, in der Regel, oha, das klingt schon nach vielen Ausnahmen. Das ist vielleicht eher eine 4. Über die Anfechtbarkeit von Arbeitszeugnissen, da will ich jetzt gar nicht anfangen, ne? Also weil da gibt's arbeitsgerichtlich auch ganz viel Vorgehen gegen so Feinformulierungen, wo jemand da was rausgenommen haben möchte aus dem Arbeitszeugnis. Dir ist ja wichtig, Grit, dass das nicht zu sehr in Schulsprech ausgestellt ist, um jetzt aber Formulierungen sich zu erdenken, die für deinen Bewerbungszweck dienlich sind, müsste ich ja wissen, in welche Branche es für dich gehen soll. Du sagst, ja, die sollen möglichst wirtschaftlich klingen. Man kann das auch überreißen, dann wird's unglaubhaft, wenn man aus dem Feld Schule kommt. Ich würde dir raten, du weißt ja wahrscheinlich, in welche Richtung es ungefähr gehen soll. Ich würde jetzt rein pragmatisch, also ganz ehrlich, du kannst kein rechtssicheres Zeugnis herstellen. Du bist keine Juristin. Deine Schulleitung ist vielleicht auch nicht mit den Feinformulierungen vertraut. Gleichzeitig kannst du deiner Schulleitung ja auch nicht qualifizierende Adjektive in den Mund legen. Das muss ja die Schulleitung schon noch beurteilen, wie gut du bestimmte Dinge getan hast, ne? Aber du kannst diese Liste erstellen mit den Aufgaben, die du gemacht hast. Und da sehe ich, das möchtest du möglichst wirtschaftlich. Ich würde jetzt sehr pragmatisch vorgehen, und zwar mit Hilfe von KI. Du weißt ja wahrscheinlich die Zielbranche. Und ich würde von KI da vielleicht mal eine Analyse machen lassen anhand bestimmter URLs, die du der KI gibst. Vielleicht von Unternehmenswebseiten, die dich interessieren, wo du möglicherweise auch schon Rollen und Ausschreibungen gefunden hast, die dich interessieren, da würde ich eine sprachliche Analyse machen lassen von diesen Unternehmenswebseiten und dann würde ich deine Liste von Aufgaben, meinetwegen in Schulsprech, dieser KI auch geben zur Überarbeitung und dann dir mal vorschlagen lassen, wie würdest du in einem Arbeitszeugnis, das mir die Brücke baut, von Schule hin zu diesem Arbeitgeber oder zu dieser Branche diese Aufgaben so formulieren, dass sie eher in der Sprache der Zielbranche formuliert sind, als in der Sprache der Schulwelt, die ich ja verlasse. Und da musst du aber dann mit einem sehr kritisch prüfenden Auge drüber gehen, damit das nicht überrissen ist, weil manchmal klingt das auch ein bisschen lächerlich. Also dann ist das so gehypt wirtschaftlich, dass du selber dich schon in Grund und Boden wegschämst. Dann bitte 5 Gänge zurückschalten. Das kannst du einer KI aber ja auch sagen, ne? Also dass sie nicht übertreiben soll. Bestimmte Begriffe kannst du ja manuell rausnehmen. Aber ich finde, bei solchen Formulierungsfragen, da kannst du KI super nutzen, um eine Zielbranchenanalyse zu machen. Wie ist die Sprache dieser Branche und wie lassen sich meine Tätigkeiten übersetzen in deren Sprache, damit sie verstehen den Umfang meiner Verantwortung, was habe ich da eigentlich getan, auch wenn sie im Detail vielleicht den Schulsprech nicht verstehen, versucht den mal aufzulösen, diesen Schulsprech, so dass es ein Personaler aus dieser Branche versteht, wie ich bisher gearbeitet habe und auf welchen Verantwortungsstufen ich gearbeitet habe und was auch die sichtbaren Resultate meiner Arbeit waren. Im Bestfall schneidest du das natürlich zu auf konkrete Stellenprofile. Das kannst du aber ja noch nicht, weil es geht ja erstmal nur um ein Arbeitszeugnis, ein Abgangszeugnis sozusagen und mit dem willst du dir ja möglichst viel offen halten. Also, das ist auch eine Gefahr, wenn du das in der Zielsprache so stark formulieren lässt, weil vielleicht willst du ja umschwenken in deiner beruflichen Orientierung und dann ist es dir nicht mehr dienlich, weil es zu hart wirtschaftlich formuliert ist. Ne? Also du musst da einen guten Mittelweg finden. Und ich würde sagen, du kannst nur diese Auflistung von Tätigkeiten an die Zielsprache angleichen lassen, in einem guten Mittelwert. Aber die qualifizierenden Bemerkungen darüber, wie umfangreich, wie gut zu welcher Zufriedenheit du das gemacht hast, das kannst du im Grunde ja deiner Schulleitung nicht in den Mund legen. Du könntest natürlich eine Schulleitung briefen darüber. Ha, du weißt ja, es gibt ja so Sprachformulierungen, die sind eher gut, sehr gut. Bist du da informiert? Bist du im Bilde? Ich kann dir das natürlich nicht vorformulieren, ne? Weil du bist ja jetzt hier meine Vorgesetzte, aber ich könnte dir da irgendwie ja auch nochmal eine Übersicht schon direkt bereitstellen über Standardformulierungen, die sehr gut, gut oder befriedigend sind. Wie wäre das? Ne? Also machst deine Schulleitung niedrigschwellig, aber bevormunde nicht. Das wäre mein Tipp zum Thema Arbeitszeugnis. Ja, und ich denke, an dieser Stelle machen wir einen Punkt. Ich weise nochmal hin auf unser Q&A-Webinar am Samstag, dem 21.03.2026, Abendstunden. Du wirst natürlich sehen, was ist genau die Uhrzeit, ne? Ich weiß es jetzt gerade selber noch nicht in dem Moment, wo ich diese Folge einspreche, aber den Link zur Anmeldung findest du in unseren Shownotes. Es ist kostenfrei. Du solltest dir einen Platz sichern, denn die Plätze sind limitiert. Du weißt, wenn was kostenlos irgendwo ist, dann tragen sich immer ganz schnell viele Menschen ein. Das solltest du auch schnell tun und dann findest du natürlich auch die konkrete Uhrzeit. Und dort kannst du Fragen an mich niedrigschwellig stellen, ja? Hochspezifische Fragen, die wirklich so das absolute Einzelfallding sind, die werden wir wahrscheinlich da nicht beantworten können. Wir sind ja nun auch keine Rechtsberatung, keine Juristen und manchmal können wir uns auch einfach in so hochkomplexe Cases im Rahmen eines Webinars nicht eindenken. Aber Fragen, die von allgemein relevantem Charakter sind, da hast du eine gute Chance, dass wir die in diesem Webinar behandeln und ja, dann gehst du schon ein Stück schlauer raus, denn Informationen sind das A und O, die sind nicht alles, aber die bauen Ängste ab. Und wenn du merkst, es gibt noch weitere Handlungshürden, obwohl du schon so viele Informationen hast, dann sollten wir uns eher über Coaching unterhalten. Soweit für heute. Ich wünsche dir eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal.